Aufbruchgebet ist das Thema, wo wir haben. Aufbruchgebet, unser grosses Anliegen ist, dass wir so eine bettende Gemeinde sind, dass Sachen aufbrechen bei uns. Und je mehr Nachrichten ich schaue, desto mehr denke ich, wie cool wäre da, wenn in der Welt etwas aufbricht, wenn in unserem Tal, in der Schweiz, etwas aufbricht, weil Menschen im Wendtal, im Neuland beten. Ich glaube an die Kraft vom Gebet. Wir haben das letzte Mal, am letzten Sonntag, das erste Predigtthema gehabt, über die Wichtigkeit, was passiert denn? Und ganz einfach gesagt, ist eigentlich da, wo Jesus gesagt hat, geh in dein Kämmerli, für dich beten, und dann wirst du Gott begegnen. Also das heisst, wenn wir beten, verbinden wir uns mit Gott. Wir sind direkt mit dem Schöpfer der Welt verbunden, und wenn wir es nicht machen, sind wir nicht in dieser Chance, die wir da hätten, um mit ihm verbunden zu sein. Und die zweite Herausforderung oder das zweite Thema, wo wir uns jetzt gestellt haben, ist das, dass wir gesagt haben, gut, wie findet jetzt ein Gebet statt, wo die Welt kann verändern? So ist es ein bisschen meine Erwartung, wo auch meine Welt kann verändern kann. Weil in der Bibel gibt es so viele Bibelstellen, wir können gar nicht alle behandeln, in der ganzen Predigtreihe nicht, über die Kraft vom Gebet und was das auslöst. Aber eins ist sicher, dass die Bibel sagt, das Gebet kann in meinem persönlichen Leben etwas aufbrechen. Und jetzt ist die Frage, wie soll ich denn beten? Und ich habe dann im Vorbereiten gemerkt, da gibt es gefühlt tausende von Varianten, wo's auch in der Bibel beschrieben sind. Und über welche Varianten sollen wir jetzt heute Morgen reden? Ich habe tatsächlich mal einen Moment lang überlegt, ja, ich picke mir doch einfach irgendein Wort aus und sage, über das reden wir jetzt. Aber das käme dem nie gerecht. Was eigentlich, wie sollen wir beten? So. Da gibt's tausende Varianten und gleichzeitig gibt's nur eine Wichtigkeit in dem Sinne. Für mich. Dass wir beten. Weil das Gebet verändert uns und verändert die Welt. Ich sage jetzt da, vielleicht ist es auch ein bisschen überspitzt, weil ich glaube, Gott wirkt zum Glück noch außerhalb von dem, was wir machen. Er wirkt unabhängig letztlich auch für uns. Und trotzdem, nur wenn ich bete, passiert auch etwas bei mir. Wenn ich bete, passiert etwas. Drum, wie sollen wir beten? Ich möchte noch zum Start so ein Bild uns mitgeben. Es war in Amerika, ich meinte, auf der Seite von der Kalifornien, ist vor einigen Jahren, wahrscheinlich sogar 20, 30 Jahre her, hat sie so einen zweimotorigen kleinen Propellerflüger ist da geflogen und hat eine bestimmte Route, die müssen das immer eingeben, weil die Route, die sie fliegen, ist da geflogen. Und dann haben sie gemerkt auf der Überwachungsstation, dass der in eine falsche Richtung fährt. Und das noch in aller Klassenheit. So. Und der fliegt einfach einen falschen Weg, der Flüger. Und dann haben sie probiert, den anzufunken, mit dem zu reden und so weiter. Sie haben nichts gehört. Und irgendwann, nach längerer Zeit, vermutlich sogar nach Stunden, haben sie plötzlich gemerkt, es muss jemand drin sein, es reagiert niemand. Das heisst, der muss wahrscheinlich bewusstlos sein. Sie haben irgendwas probiert zu machen, aber es ist nichts gegangen. Der Flüger ist einfach geflogen, ich sage es jetzt auch wieder in aller Gelassenheit, und irgendwann ist er einfach abgestürzt. Und sie haben auch herausgefunden oder vermutet, dass ein Herzinfarkt gewesen ist oder eine Ohnmacht durch Gas. Auf jeden Fall ist der Pilot eigentlich nicht mehr bei Bewusstsein gewesen. Und über Stunden, wenn man den Flüger gesehen hat, hat man nichts gemerkt, weil der ist einfach geflogen. Und es steht noch in dieser Geschichte geschrieben, er sei sogar noch elegant und schön geflogen. Ja, in der Ruhe, ja, im Frieden. Aber einfach nahm er ganz anders ein, wie dort, wo er hätte sollen. Und irgendwann ist der Treibstoff ausgegangen und dann ist es fertig gewesen. Und für mich ist das so ein bisschen ein Bild vom Leben mit Gott zusammen. Vom Leben im Gebet. Wenn wir beten, dann haben wir einen Treibstoff, dann sind wir verbunden mit Gott, so wie wir es kennen. Und wenn wir nicht beten, dann nachher haben wir keinen Treibstoff, aber ich sage jetzt auch ein bisschen vorsichtig natürlich, wir Christen, uns ist sogar möglich, ohne zu beten noch recht lang zu fliegen. Ein wunderschönes Leben zu führen, wo so aussieht, als wären wir verbunden. Und jetzt muss ich gerade wieder hören mit dem Bild, weil ich finde das ein mega doofes Bild. Das darf nicht sein, das ist nicht normal. So sind wir nicht gemacht, wenn wir an Jesus Christus glauben, sondern wir sind gemacht dafür, dass wir mit Gott verbunden sind. Und jetzt ist die Frage, was müssen wir machen, dass wir verbunden bleiben und nicht plötzlich, vielleicht sogar aus Versehen, ohne Steuerung fliegen, ohne Verbindung fliegen. Was müssen wir denn machen? Wie muss man beten, dass unser Leben lebt und in die Richtung fliegt, wo Gott bestimmt hat? Ich habe mal aus diesen hunderten Bibelstellen 3 Bibelstellen für heute rausgesucht. Das eine ist Johannes 7, 37. Jesus sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt, von dessen Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Und das hat er vom Heiligen Geist gesagt, wo die erfüllt haben, wo an ihn glauben. 2. Bibelstelle, Philipper 4. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Da gibt's ja ganz viele Parallelstellen. Zum Beispiel eine ist zu dem Philipperbrief, wo ebenfalls im Epheser, wo im Epheser steht, betet ohne Unterlass, ohne Pause. Betet, will Gott euch, durch da wird die eure Berufung führen. Will ihr durch da den Frieden von Gott werdet bekommen. Und noch die 3. Stelle, wie sollen wir beten? Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Jetzt sind es ein bisschen kunterbunte Bibelstellen. Aber was sagen die, noch schon die 3 Bibelstellen über das Thema Gebet aus? Das eine ist, wo ich heute Morgen uns allen mitgeben will, ist, dass Gebet, alles fängt im Gebet an, mit der Vorstellung von unserem Glauben an Gott. Wie, dass wir beten, ist prägt von dem, was wir für eine Vorstellung von Gott haben. Das Zweite, was in diesen Versen steckt und was auch im Anliegen steckt, wie sollen wir denn beten, ist, wie viel Zeit sollen wir denn verbringen? Jetzt, Paulus in diesen 2 Bibelstellen ist eigentlich ganz klar, betet ohne Unterlass, 24 mal 7 mal 365. Oder was? Und das Dritte, was in dem steckt, und wo mir ein grosses Anliegen ist, es geht eigentlich darum, dass wir die Verbindung, die Gegenwart Gottes, die da ist, dass wir die hüten, dass wir die mit in der Nähe leben. Also das Erste, wie du, so habe ich es mir aufgeschrieben, wie du betest, wird von der Größe von deinem Gott bestimmt. Oder, anders gesagt, Mark Patterson hat einmal ein Buch geschrieben zu dem Thema und er hat gesagt, die Größe unserer Gebete hängt von der Größe unseres Gottes ab. Wenn Gott keine Grenzen gesetzt sind, sagt er denn weiter, dann sollten es auch unsere Gebete nicht sein. Die Größe unserer Gebete hängt von der Größe unseres Gottes ab. Wie sollen wir beten? Da stelle ich die Gegenfrage. Wer darf Gott für uns sein? Wie sollen wir beten? Wie gross ist der Gott, wo du an ihn glaubst? Das ist die grosse Frage. Wie gross ist der Gott, wo du an ihn glaubst? Und das bestimmt wiederum unser Gebet. Ein paar Beispiele aus der Bibel. Elisa war ein Prophet im Alten Testament. Und dann hat der syrische König sich entschieden, er wollte gerne Israel angreifen und hat immer wieder Pläne gemacht. Elisa hat die immer wieder verraten, dem König von Israel. Und immer wenn der syrische König mit seinem Ganzen hergekommen ist, ist kein Israelit rum gewesen. Und irgendwann ist er verrückt gewesen und hat gesagt, hey, da ist ein Verräter in unserer Mitte. Und dann hat sie gesagt, das ist kein Verräter, sondern der Elisa, der gehört Gott direkt und der sagt immer, was läuft und so. Und dann hat er gesagt, also gehen wir mit unserem Heer, gehen den Elisa umbringen. Und sie sind mit einem riesen Reiter sind sie in die Stadt, wo Elisa gewohnt hat, geritten und der Diener sitzt auf dem Berg oder auf einem Hügel und schaut und sieht das her und sagt, oh mein Gott. Und Elisa in aller Gelassenheit steht dort und sagt dann so, Gott, kannst du ihm nicht die Augen aufmachen, wenn er das sieht, wenn ich sehe. Und in dem Moment sieht der Diener rund um den Elisa herum, zwischen dem Elisa und dem Heer, ein riesiges himmlisches Heer von Engeln. Das ist das Bild vom Glauben von Elisa. Im Unterschied vom Diener, der nicht gesehen hat, zuerst und nachher von Elisa. Da ist da, wo der Unterschied macht von unserem Gebet, ob wir die Augen haben, wo das Unsichtbare sehen, nämlich Gottes Größe und aus dem heraus leben, weil das die unsichtbare Wirklichkeit ist. So sagt Paulus im Epheserbrief 1, Vers 18, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der Gott euch berufen hat, begreift und erkennt. Wir brauchen erleuchtete Augen und erleuchtete Herzen, damit wir sehen, wie Gott ist. Und aus dem heraus, wenn ich sage, ich habe vielmal, wenn ich über das Thema Gebet predigt habe, war mein Votum gewesen, da muss ich gestehen, lasst uns doch mehr beten. Und das ist ja per se nicht schlecht. Das ist sogar noch wichtig, dass auch ein Prediger ab und zu sagt, vor allem an sich selber, und sagt, lasst uns doch mehr beten. Aber es ist viel zu kurz gegriffen, nur das sich zu wünschen oder zu probieren. Was wir brauchen, sind erleuchtete Augen oder eine Vorstellungskraft von dem, dass wir sehen, wer Gott eigentlich ist. Und auch das sogar macht Gott in uns. Und das Elisa-Gebet brauchen wir alle immer wieder neu. Zeig uns, wie du eigentlich bist. Diese Situation, wo ich jetzt drin stand, Gott, wie siehst du da? Zeig mir deine Größe, dass ich eigentlich keine Angst mehr habe. Oder zeig mir deine Größe, dass ich mutig für sie gehe. Und so weiter. Schenk uns erleuchtete Augen. Diese Vorstellungskraft ist so unwahrscheinlich, dass die auch zur Zeit Jesus Leute hatten, wenn ein Ungläubiger, also nein, ist eigentlich ein Gläubiger gewesen, aber ein nicht-jüdischer Hauptmann, ein Centurio, ein römischer Krieger, ist zu Jesus gegangen und hat zu ihm gesagt, kannst du nicht meinen Diener heilen? Und Jesus sagt nachher, ja, soll ich zu dir heimkommen und für ihn beten? Und er sagt, nein, du musst nicht heimkommen. Und dann heisst es so in der Bibel, sprich nur ein Wort und er wird gesund. Also quasi fernheilig, oder? Und dann sagt Jesus, im ersten Moment nichts. Und der Zenturier sagt, weisst, es ist eben so, oder? Ich habe ja auch einen Chef. Letztlich der Cäsar, oder? Aber ich habe Leute über mir, ich habe Leute unter ihr. Und wenn ich in meinen Leuten sage, geh dort her oder mach da, dann gehen die dort her und machen da. Und so bist ja du auch. Du bist ja der Königssohn, also kannst du befehlen und es wird passieren. Der Hauptmann hat die unsichtbare Welt gesehen. Der hat die Macht Gottes und die Größe Gottes gesehen. Und darum hat er in aller Gelassenheit können sagen, nein, du musst nicht zu mir heimkommen und heilen. Sprich einfach ein Wort und es wird passieren. Und das ist die Kraft, von dem, dass wir die unsichtbare Welt sehen. Und ich will einfach euch sagen, von dem hängt es ab, was wir überhaupt beten. Und wie viel wir beten. Und mit welcher Vollmacht wir beten. Hängt davon ab, wie stark sehen wir die unsichtbare Welt. Das ist ein von der allergrössten Hauptpunkte. Und das Tragische ist, merke ich bei mir, wie oft sehen wir das eben nicht. Und ich finde das so ein super Beispiel, das ich schon ein paar Mal auch bei anderen Predigern gesehen habe, und ich will das nochmal erwähnen. Der SRF hat einmal eine Sendung gezeigt vom Giger Joshua Bell. Das Foto brach von ihm. Der Joshua Bell, der hat das Stradivari, einer von diesen wenigen, mehrere Millionen Franken wert, der geht immer mit dem Taxi, ist geschaffen, weil eben die Stradivari so wertvoll ist, dass er die nicht selber will irgendwo herträgen und so weiter. Und eines Tages hat er sich gesagt, ich mache jetzt ein Experiment. Ich gehe in den Rush Hour, das heisst dann, wenn die meisten Leute unterwegs sind, gehe ich am Bahnhof spielen. Zum einfach mal die Leute beschenken auch, oder? Und er hat es dann aber auch so gemacht, dass er dann einen Hut oder seinen Gigerkasten hergestellt hat und dann geschaut hat, was passiert. Und er spielt und es steht dann noch geschrieben in dieser Geschichte, Der Mann, der hat Stadien gefüllt mit Millionen von Leuten, die für ihn sind hören und die beeindruckt sind. Oder es ist auch noch geschrieben von ihm, dass er viele Konzerte hat, wo dann so aber tausende Leute zugelassen haben und es war totenstill, weil es so schön war. Der Mann spielt, ich sag's, 43 Minuten lang im Bahnhof mit seiner Geige. 1097 Fußgänger sind vorbeigelaufen. Und es steht dann geschrieben, es sind 7 Leute stehen geblieben und er hat $32.17 eingenommen. In dieser Zeit. Letztlich, niemand hat gewusst, wer er ist. Niemand hat erkannt, was für ein Millioneninstrument er spielt und vor allem, was für ein fantastischer Giger ihn da jetzt eigentlich spielt. Niemand hat ihn gesehen. Und für mich ist das so ein bisschen ein Bild, dass ich ab und zu denke, wie viele Tage laufe ich durch meinen Alltag durch und ich sehe nicht, was für ein, und da gibt es eigentlich keine Zahl dafür, was für ein reicher Mann seine Augen auf mich geworfen hat und parat ist und mit mir will zusammen sein. Und wir sehen es einfach wie nicht. Wie viel Mal lebe ich, und ich vermute, auch wird es ähnlich gehen, in schwierigen Situationen hinein, wo wir nicht ein und aus wissen und wir sind uns nicht bewusst, dass der Retter und der Heiland eigentlich bei Fuß wären und wir nur ein Gebet weit weg sind von dieser Kraft. Wie viel Mal passiert das? Und ich will das nicht. Und in dieser Vorstellungskraft, wenn ich zum nächsten Punkt komme, aber was ich auch noch sagen will, ist, der entscheidende Punkt natürlich noch in dieser Vorstellungskraft ist einerseits die Grösse, wie ich es gesagt habe, aber andererseits auch die Güte. Ich muss sagen, ein Mass von dem, wenn wir sehen, was für ein gütiger Gott das ist, da wird wiederum ein Mass von unserem mutigen Gebet bedeuten. Ich habe gerade letzte Woche von einer Frau erzählt, die ganz, ganz, ganz ein schweres Leben gehabt, auch ganz viele Fehler gemacht hat. Und sie hat eines Tages erkannt, dass Gott überhaupt nichts Böses auf sie, obwohl sie so viel Mist baut. Und sie hat plötzlich gesehen, mit dem erleuchteten Auge, er ist gar nicht verrückt. Und dann ist sie ganz schnell zu ihm gegangen im Gebet und hat gesagt, das und das und das und das und das und das und das tut mir mega leid. Und ich will das und das und das und das gern ändern, hilft mir dabei. Und dann nachher sagt sie dann, oder schreibt dann, nach dem Erlebnis, dass sie sagt, es ist sowas von schön und einfach, Fehler und Schuld zu bekennen, wenn man merkt, dass es gegenüber überhaupt nicht verrückt ist. Sondern nur gütig und voller Freude, wenn Kinder kommen und Sachen in Ordnung bringen. Das ist ein riesen Unterschied, ob wir einen gütigen Gott oder einen Richtergott vor Augen haben. Yes, Klammer zu. Also, wie sollen wir beten, hängt davon ab, was für ein Gott wir sehen. Der zweite Punkt ist der, und der ist wiederum auch noch recht tricky. Ich habe bis heute Morgen den Titel nicht fertig formulieren, weil ich nicht sicher war, wie soll ich jetzt das sagen, was ich eigentlich sagen will. Weil ein Gebet, ich sage es jetzt einfach mal so, es hat einen Zusammenhang mit der Zeit, die man verbringt drin. Wie viel Zeit verbringen wir im Gebet? Wie soll ich beten? Wäre wahrscheinlich die logische Gegenfrage, ja, wie viel Zeit bist du bereit zum Gehen? Weil beten braucht ja Zeit. Und ich habe die ganze Zeit für mich gedacht, wie sage ich uns da, auch mir selber, dass es, ja, logisch, es hängt an der Zeit, aber eigentlich hängt es nicht an der Zeit. Dazu auch ein Beispiel. Da ist mal tief eingefahren. So das Bild. Wir arbeiten den ganzen Tag, kommen zur Arbeit heim, in unser Haus. Wir kommen in das Haus und wir sehen, es ist alles schön warm und gemütlich eingerichtet. Die Nacht ist auf dem Tisch, in der Wohnstube brennt das Feuerchen und es ist einfach nur schön. Und im Haus hinein wartet Jesus auf uns, um mit uns den Abend zu verbringen, nach unserem Arbeiten. Und wir kommen, wir sagen Hallo, wir sehen das Feuerchen dort brennen, wir sehen, dass Jesus wartet, wir gehen in die Küche essen, wenn wir gegessen haben, gehen wir nachher in die Stube Fernsehen schauen und nachher irgendwann sind wir zu müde und gehen ins Bett. Und Jesus ist die ganze Zeit da gewesen, wie eine gute Hausfrau früher, oder wie vielleicht auch ein Hausmann heute, oder beide zusammen heute, wo, wenn ein anderer heimkommt vom Arbeiten, da ist und eigentlich nichts lieber macht, als Gemeinschaft hat zusammen. Austauschen miteinander. Einfach vielleicht auch nur zusammen sein, weil jetzt kommen wir. Und wir machen das nicht. Am anderen Tag stehen wir auf, der Morgentisch ist steckt, Jesus wartet dort, und wir kommen in die Küche, nehmen schnell ein Brötchen, gehen raus arbeiten. Und zu Abend kommen wir wieder heim, alles ist bereit, der Tisch ist steckt, ein Schmiedefeuer brennt, Jesus wartet, und wir kommen die, erledigen schnell unsere Sachen, gehen Fernsehen schauen und nachher ins Bett. Und Tage, Wochen, Jahre vergehen so. Und wenn wir das Bild anschauen, dann sieht man irgendwann, dass Jesus mega, mega traurig ist. Dass ihm einfach im Herz weh tut, weil er nicht mit uns zusammen sein kann. Weil er eigentlich immer da ist und wir keine Zeit haben für ihn. Ihn nicht sehen. Und darum hängt eigentlich gleich alles an der Zeit, die wir einsetzen, die wir haben für ihn oder nicht. Aber meine Frage ist in dem Sinne, ist es Zeit? Ist es wirklich Zeit? Oder ist es nicht einfach nur die Aufmerksamkeit? Und da habe ich gemerkt in meinem Leben, es ist nicht nur Zeit, die wir nicht nehmen, sondern es ist die Aufmerksamkeit, die wir nicht nehmen. Weil ich glaube nicht, dass wir immer Stunden verbringen wollen, sondern dass wir eigentlich den ganzen Tag mit ihm zusammen sein könnten. Sein Ziel ist nicht, dass wir jetzt stundenlang mühsam heransitzen und irgendetwas erzählen, sondern dass wir eigentlich den ganzen Tag sehen, er ist mit uns. Und wir können Zeit mit ihm verbringen. Und darum ist es eigentlich die grosse Frage, und das führt mich zum dritten und letzten, wie soll ich beten? Ist hängt davon ab, wie wir ihn sehen oder nicht sehen, hängt davon ab, sind wir aufmerksam und ja, nehmen uns auch Zeit für ihn, aber es ist nicht die Frage der Stunde, sondern eigentlich ist die ganz grosse Frage, wie gehen wir um mit seiner Gegenwart? Und das ist für mich so aufgeschrieben, die grosse Herausforderung ist eigentlich für uns, können wir Gottes Gegenwart hüten, weiden? Das ist der entscheidende Punkt von unserem Gebet. Beten heisst eigentlich, dass wir seine Gegenwart pflegen, dass wir seine Gegenwart hüten, weiden, mit deren umgehen. Weil Jesus hat gesagt, Johannes 14, 23, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Und dann heißt es, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das heißt, wenn wir an Jesus glauben, dann wohnt Jesus und der Vater im Himmel in uns inne. Wir sind in seiner Wohnung, egal wo da wir sind. Nicht nur, wenn wir heimkommen, sondern wir sind in seiner Wohnung. Und es ist eigentlich eine ganz natürliche, übernatürliche Beziehung, die wir da haben mit ihm. Er ist da. Und die Frage ist jetzt, wie gehe ich mit dem um? Dazu kommt noch, Gott schenkt uns ganz oft auch, ich nenne es gern heilige Momente. Eigentlich ist immer ein heiliger Moment da, weil er immer da ist. Aber er schenkt uns manchmal ganz heilige Momente, wo man Sachen plötzlich erkennt. Das sind so Elisa-Momente, wo man vielleicht sogar mal in den Himmel hinschauen könnte und sehen, wow, Jesus ist jetzt da. Ah, jetzt macht Jesus dies und jenes. Ich glaube, es gibt auch heilige Momente, wo man merkt, jetzt hat er mir gerade direkt ins Herz geredet. Sehr oft passiert das im Bibellesen. Sehr oft passiert das, wenn wir mit anderen zusammen mit anderen Christen zusammen austauschen über Gott, wenn wir Worship machen, wenn wir bewusst uns Zeit nehmen, zum Lesen auf Gott und so weiter. Das sind heilige Momente. Und die Frage ist, wie handelt man diese heiligen Momente? Wir haben am Mitarbeiterabend am letzten Freitag einen mega coolen Abend gehabt. Und ich habe gemerkt, bei ein paar Sachen haben mich selber ganz tief berührt von dem, was wir austauscht haben. Und gestern, am Samstag, ist es schon wieder weitergegangen mit ganz viel Programm. Und ich habe gemerkt, gewisse Sachen könnten wie verloren gehen. Und ich sage, nein, das machen wir nicht. Und wie, und das ist die grosse Frage, wie gehen wir um mit diesen heiligen Momenten? Wie gehen wir um mit dem, dass Jesus zusammen ist? Und ich wünsche mir für mich so, dass ich und dass wir so wie Teresa von Avila sind. Also ich wahrscheinlich auch schon mal erwähnt. Ich finde das mega cool, weil sie ist bekannt dafür, dass sie eine Nonne war im 1515, schon lange her. Aber sie hat mit Jesus so geredet, wie wir jetzt miteinander reden. Und es gibt so ein berührendes Beispiel von ihr. Sie war ja viel auf Reisen gewesen und hat auch gelehrt, hat andere Klöster betreut. Sie war eine Äbtissin auch gewesen. Sie hat ein eigenes Kloster gehabt und so weiter. Und sie war viel allein unterwegs gewesen und früher haben sie dann noch die grossen Wege gehabt mit den grossen Holzrädern. Und eines Tages sah sie eben in einem Sumpf, sah das Rad gebrochen, ist im Sumpf umgekehrt, ist mit der ganzen Weih im Sumpf hinein gewesen, kaum mehr rausgekommen, der Wagen fast nicht mehr rausgebracht und so weiter. Und irgendwann sagt sie zu Gott, und Jesus, wieso gehst du mit deinen Leuten so um? Und dann gehört sie eine Antwort, hat sie ihn so geschrieben, siehe Tochter, so behandle ich manchmal meine Freunde. Und dann sagt sie, kein Wunder, Herr, dass du so wenige hast. Ich finde das mega cool. Und so ist sie mit dem Jesus unterwegs gewesen. Und darum habe ich es vorher gesagt, da braucht ja eigentlich keine Zeit. Sondern das ist einfach ein Zusammensein. Das ist das Verwalten von seiner Gegenwart, die er uns schenkt, die wir eh haben. Und dazu noch ein zweites Beispiel, wo man einfach muss an dem Ort sagen, oder ich muss. Gordon MacDonald war ein Pfarrer, den ich persönlich kennenlernen durfte, der ganz viele Bücher geschrieben hat und so. Und er beschreibt in einem Buch mal genau auch von dem, wie verwalten wir die Gegenwart Gottes denn gut. Und er hat so ein Ferienhäuschen gehabt, wo er immer mit dem Bus, mit der Frau und dem Bus dann dort hergefahren ist. Und mit der Zeit hat er alle Busfahrer kennt, die dort die Gegend fahren. Und er hat dann immer einmal im Jahr alle Busfahrer eingeladen und mit ihnen ein Festchen gemacht. Und eines Tages ist er wieder gewesen und dann haben die Busfahrer zu ihm gesagt, ja, du hast es gut als Pastor, oder? Du bist ja immer ganz nah mit Jesus, mit ihm unterwegs und so. Aber wir haben einen harten Alltag im Bus. Und da hättest du glaubst nicht, Gordon, was für Leute wir im Bus haben. Und was für Katastrophen wir im Bus haben. Und da hat ihn zum Nachdenken gebracht und hat gesagt, hey, lass uns kommen, dann machen wir mal so. Also, vergesst da, ich habe es besser wie ihr. Ich leite ja schliesslich eine Gemeinde. Und ihr glaubt nicht, was in einer Kirche alles für Leute und so. Aber anyway, er sagt dann nachher, komm, jetzt machen es doch mal so, wenn wir uns bis zum nächsten Jahres treffen. Tönt jeden Morgen, bevor ihr mit dem Bus losfahrt, schliessen die Türen und rufen im Bus aus, das ist ein heiliger Tempel Gottes. Und weihet den Bus Gott und seiner Gegenwart. Und dann müsst ihr mir erzählen, was passiert ist, wenn wir uns im Jahr wieder treffen. Und dann schreibt er das dann auch so, oder hat es auch erzählt, und er hat gesagt, ein Jahr später, als er zusammengekommen ist mit den Busfahrern, was die alles erzählt haben, hat ihn mega, mega tief berührt. Ganz, ganz vieles haben sie dürfen erleben, wo Gott einfach Sachen geschenkt hat. Erlebnisse geschenkt hat, die ganz besonders gewesen sind. Und die Busfahrer haben dann gesagt, es ist ja nicht so gewesen, dass alle Leute anders gewesen ist, aber die Atmosphäre ist anders gewesen. Und einer hat gesagt, und wir sind anders gewesen. Und weil er das in einem Buch geschrieben hat, hat er nachher noch geschrieben, die Geschichte erzählt, hat er gesagt, und jetzt fahren Kapitän von Flugzeugen nicht mehr ein Flüger, sondern ein Heiligtum. Und Lastwagenfahrer fahren, die das gehört haben, nicht mehr Lastwagen, sondern sie fahren ein Heiligtum. Und mir ist das so ein riesiges Bild gewesen, dass eigentlich wir überall, wo wir sind und arbeiten, können das ausrufen. Am Morgen, da ist jetzt mein Büro, ist das Heiligtum Gottes. Der Zugabteil, wo ich jetzt drin bin, ist das Heiligtum Gottes. Ich proklamiere innerlich, Jesus, du bist da. Und ich lebe aus dem heraus, dass du da bist. Dass du mich brauchst, dass du mit mir redest, dass du die Leute um mich segnest oder was auch immer alles im Heiligtum passiert. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, jetzt können wir auf die gefühlt 1000 Varianten gehen, die ich am Anfang gesagt habe. Und können überlegen, wie macht man das jetzt, das Gebet? Aber nur aus dem heraus. weil sonst wird es religiös. Aus dem heraus gäbe es ganz viele Sachen. Und wir haben ja noch ganz viele Predigten, wo man sagen könnte, wie dass wir jetzt den Alltag gestalten könnten. Aber vielleicht einfach da. Ich glaube, Jesus wartet am Morgen und am Abend auf uns. Und Jesus wartet den ganzen Tag auf uns. Ich starte am Morgen seit 45 Jahren, glaube ich, sind es jetzt, immer mit einer Zeit mit Gott. Und manchmal sind es 10 Minuten, meistens sind es eher eine Stunde. Und den Abend hören wir auf mit Gott. Und den Tag durch schwätze ich wie Theresa mit ihm. Wie sollen wir beten? In seiner Gegenwart sein, den ganzen Tag. Ich darf noch mit uns beten. Und da genau um das bitten auch jetzt für uns, dass er uns die Herzen aufmacht, dass wir ihn sehen. Weil seine Herrlichkeit ist jetzt gerade da. Und seine Herrlichkeit, der offene Himmel, spreche ich euch zu, der geht mit euch heute dort, wo ihr herlauft. Und Jesus, ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen, dass du unsere Augen aufmachst, dass wir deine Gegenwart erfassen können. Ja, ich bitte dich, schenk du uns so eine Vorstellungskraft, die von dir geschenkt ist, wo wir sehen, wer du bist. In meiner Situation. Und für alle die, die jetzt gerade etwas Schweres vor Augen haben, wo sie sich wünschen, dass Jesus da drin kommt und etwas ändert, ich spreche dir zu, Jesus umgibt dich jetzt in besonderem Mass. Der Himmel macht er auf. Eine Leiter kommt runter. Und mit dem seine Gegenwart und seine Hilfe. Und wenn du Jesus gar noch nicht kennst und vielleicht auch noch gar nicht gebetet hast, so kannst du jetzt Jesus das sagen. Jesus, komm du in mein Leben hier. Jesus, mach mich meine Augen auf, dass ich sehe, wer du bist. Erfüll du mich mit deinem Geist und hilf mir, den ganzen Tag mit dir zu verbringen. Der Herr segnet dich, Ayali, mit seiner Gegenwart. Er hat euch schon gesegnet, aber er wird euch segnen mit offenen Augen, damit ihr ihn noch mehr seht als bisher. Amen.